Horror, ich sag dir, wie es ist, Horror. Ich habe summa summarum anderthalb Jahre lang Praktikum für Lau gemacht. Und es war alles zusammen, war das wirklich ganz schlimm im Nachhinein.
Aber danach lief's. Melissa Kalay, gestartet bei Joyce, moderiert mittlerweile The Voice Kids oder die Promi Big Brother Late Night Show. Wir klären, wie man lernt, seine Meinung zu sagen, ohne dass andere denken,
jetzt ist sie die Diva, jetzt tickt sie rum.
Wir sprechen über Melissas Wurzeln im Iran.
Ich hatte teilweise echt so Momente, wo ich dachte, ach komm, das ist so, was bin ich denn jetzt? Ne? Irgendwie deutsch bin ich ja nicht wirklich, weil so sehen mich die Deutschen halt auch einfach nicht.
Und wir sprechen über die Nippel von Michaela Schäfer und darüber, wie es ist, im Live-Fernsehen einen Kühlschrank voll Alkohol stehen zu haben.
Die Leute, die sind doch schon wieder blau da drin. Leute, was denkt ihr? So, als ob ich dann weiter moderieren könnte, wenn ich da jeden Abend so saufen würde. Leute.
Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
Erstmal hallo alle und ganz herzlich willkommen an meine heutige Gästin. Seit 2013 ist sie aus dem Fernsehen gar nicht mehr wegzudenken. Sie ist das Gesicht fast aller Sender, Sat.1, SIX, ProSieben. Sie ist überall schon gewesen und ich freue mich sehr, dass sie jetzt Teil des Podcasts ist. Hallo Melissa.
Hallo, ich freue mich total.
Und vor allen Dingen haben wir ja auch schon den gestrigen Abend zusammen verbracht. Zumindest ich quasi mit dir. Ich war gestern Abend im Hotelzimmer in Frankfurt, mach den Fernseher an und original das Erste, was ich sehe, ist dein Gesicht. Weißt du überhaupt, hast du selbst noch auf dem Schirm, was das wohl gestern gewesen sein könnte?
Tatsächlich nein. Was war das denn?
Buchstabenbattle.
Ach, das lief gestern?
Ja.
Ich trottel, ich hätte es mir gerne angeguckt, wie ich da komplett versagt habe.
Ja, gut, also versagt will ich jetzt nicht sagen, aber man hat gemerkt, dass du schon sehr ehrgeizig dabei warst, Buchstabenbattle, die neue Show auf Sat.1 mit Ruth Moschner. Und ja, also hier und da, ja, also hat man schon gemerkt, da hättest du den Punkt schon gerne gehabt.
Den hätte ich schon gerne gehabt. Ich erinnere mich tatsächlich noch so ein bisschen, also so ganz vage, dass ich mir dachte, das ging alles so schnell und so dumm kann ich doch gar nicht gewesen sein. Eigentlich super lustig.
Wenn du jetzt selbst dich eben im Fernsehen siehst, spontan, ohne dass du jetzt wirklich bewusst eingeschaltet hast, seppst du weiter oder guckst du zu?
Nee, da bin ich narzisstisch, da gucke ich zu. Da will ich aber nicht, weil ich mich so geil finde, sondern eigentlich eher im Gegenteil, weil ich mir dann angucken will, was ich so Komisches mache. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn man sich... also man weiß ja oft selbst nicht, was man für komische Grimassen macht oder was man so für eine kleine Ticks hat, die man eben hat. Und ich gucke die mir manchmal gerne an und denke mir dabei, wow, jetzt machst du es schon so lang und immer noch machst du manchmal so, ne? Machst du mit dem Mund so und guckst wieder so bescheuert. Das kann dir jemand 10.000 Mal sagen, aber wenn du es selbst nicht siehst, verbesserst du es halt nicht.
Also das mit den komischen Grimassen, das kenne ich tatsächlich, ich weiß noch, mein allererstes Fernsehcasting beim WDR Fernsehen damals. Da sagte hinterher der Aufnahmeleiter zu mir, also ja, Freddy, wir arbeiten jetzt zusammen. Wir waren auch alle sehr positiv mit deinem Tape. Das Einzige, was uns nicht gefallen hat, aber da können wir dran arbeiten, du bist zu lebendig vor der Kamera.
Oh,
ich dachte nur so, was meint der denn damit? Dann habe ich es mir angeguckt. Also ich hampel sehr viel, ich habe komplett Gesichtskirmes. Also das eine Auge geht auf, das andere dreht sich so ungefähr. Du denkst wirklich nur, wow, sei einfach mal ein bisschen gechillter. Habe ich aber ehrlich gesagt bis heute nicht ganz rausbekommen. Das ist ja dann auch interessant, dass man, obwohl man ja eigentlich genau weiß, wo die Schwäche ist, aber irgendwie ist ja dann halt in einem drin, ne?
Total, aber ich glaube, das ist alles wirklich, das kann man sich so antrainieren. Also was ich anfangs gemacht habe, mir wurde dann immer gesagt, ey Melissa, du machst das, wenn wir das üben und wenn die Kamera aus ist und du Interviews führst, dann ist das so cool und so authentisch und sobald die Kamera angeht, bist du so aufgesetzt. Und dann tust du so, als müsstest du jetzt die Moderatorin spielen. Chill doch einfach mal so, ne? Und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, du musst dir einfach wirklich jedes Mal vorstellen, dass diese Kamera einfach jemand, also eine Person ist. Stell dir einfach deine beste Freundin vor, stell dir einfach irgendjemanden vor, mit dem du sprichst. Dann hörst du auf damit, so komisch zu sein. Weißt du, das klingt jetzt vielleicht nicht wirklich inhaltsvoll, aber was ich meine mit komisch ist, dass man eben denkt, man muss jetzt irgendwas moderieren, sondern einfach authentisch sein und so, wie man eben halt ist.
Aber so geht's ja tatsächlich vielen Moderatorinnen und Moderatoren am Anfang, auch beim Radio natürlich. Ich weiß noch, dass das größte Problem am Anfang war beim Radiojob, dass du eben wenn du einen Text vorliest oder einen Text zumindest vorträgst, den du dir ja vorher überlegt hast, du bereitest dich ja vor, und dass das aber am Ende eben nicht vorbereitet klingt. Das ist die große Kunst, und daran muss man echt lange arbeiten. Und ich weiß noch, dass ich beim Campusradio früher in Heidelberg immer viele Studis hatte, die dann so am Anfang gesagt haben, nee, vorlesen kann ich voll gut. Das haben die in der Schule schon immer gesagt, ich kann gut vorlesen. Also ich kann das mit dem Radio.
Ich habe auch mal einen Lesewettbewerb gewonnen in der 4. Klasse übrigens.
Ich auch!
Nein, oh wirklich? Mein Gott.
Ja!
Ich war so stolz darauf. Ich habe einen Vorlesewettbewerb gewonnen. Und dann so richtig auch so, nicht nur von der Schule, sondern auch so bezirksmäßig, so mein Dorf, weißt du?
Krass. Also du warst damals im Prinzip schon ein krasser Star. Wo wir jetzt gerade schon bei damals sind, ich würde gerne mal mit dir in eine Sache reinhören, die ich entdeckt habe von dir aus dem Internet. Warte, ich muss mal einmal ganz kurz mein Handy holen.
Angst.
Und ja, du kannst jetzt schon ein bisschen Angst haben.
Das ist gut.
Bist du noch da oder bist du jetzt vor Furcht direkt geflüchtet?
Ich glaube, ich werde jetzt wegrennen.
Kannst du ahnen, was ich da gefunden habe im Netz?
Boah, da gibt es einiges. Ehrlich gesagt nicht.
Es ist 2007.
Um Gottes Willen.
Du bist 18 Jahre alt.
Oh Gott, aber ich war Popstars. Was hast du gefunden?
Mhm. Wir hören mal rein. Wie geil! Du warst bei Popstars.
Also, um Gottes Willen, das war so schief. Das war so schief.
Nee, das war doch voll gut. Aber wie viel Mumm hat dich das damals gekostet, mit 18 zu sagen, okay, im Vorlesen war ich schon Bombe, Vorlesewettbewerb 4. Klasse habe ich klar gemacht und jetzt gehe ich zu Popstars.
Ey, pass auf, das war, ich habe es doch niemandem erzählt. Ich habe noch Abi gemacht, gleichzeitig, ne? Und habe nur irgendwann, also ich bin damals einfach irgendwann zum Casting, bin so raus aus der Haustür, mein Papa meint so, wohin gehst du? Und dann gehe ich zu so einem Casting. Und er so, ja, okay, ciao.
Geil.
Bin auch wirklich komplett alleine hingegangen. Ich habe weder Mutter, Schwester, Freunde noch sonst irgendjemanden mitgenommen. Mutter sehen, allein bin ich dahin. Hab's dann aber irgendwie geschafft. Bin dann da weitergekommen. Und dann hieß es, ja gut, dann wirst du jetzt irgendwie eingeladen und musst, also es ist ja so ein Prozedere mit Recall und Re-Recall und whatever. Und dann wurde ich da damals eingeladen, musste nach Füssen war das. Ich habe in München gewohnt und Füssen, das war halt so zwei, drei Stunden im Auto entfernt. Und da musste ich dann hin, da war nämlich so ein altes Musical-Theater, was umgebaut wurde. Für diesen Workshop, das war ja damals, dann warst du da 2 Monate in so einem Workshop bei Popstars, ne? Mit jede Woche einen Auftritt und so Gedöns. Ich hatte aber noch Abi-Prüfungen. Und dann hat damals mein Schwager, der hat sich wirklich bereit erklärt, mich morgens aus Füssen, und ich habe es mit der Produktionsfirma damals abgeklärt, dass ich gesagt habe, ey, pass mal auf, ich komme, ich kann es machen, aber ich habe noch 2 Prüfungen, die ich schreiben muss. Und bin dann wirklich so morgens um 6 hat er mich abgeholt, hat mich zu meiner Schule gefahren nach München, hat er gewartet, ich habe irgendwie meine Abi-Prüfung geschrieben und dann hat er mich wieder zurückgefahren zu diesem Workshop da in Füssen, zu diesem Musical.
Krass.
Und das 3 Tage lang, damit ich das... Und ich habe es zum Glück beides geschafft.
Bis in die Band leider hast du es damals nicht geschafft. Wobei man sagen muss, was heißt hier leider? Es war Room 2012 und selbst ich als großer Popstars-Fan musste erstmal nochmal googeln, was die überhaupt für einen Song hatten.
Nein, ich war sehr froh im Nachhinein, dass ich das nicht... Also es war trotzdem... Es hat mega viel Spaß gemacht, ne? Also es war wirklich... Ich bereue es auch eigentlich nicht. Ich werde immer wieder darauf angesprochen und Leute sagen, wie peinlich, du warst mal bei Popstars. Ja, mein Gott, mir hat es halt Spaß gemacht und es war auch wirklich cool. Es war eine witzige Zeit. Und das war auch so der erste Schritt quasi, diese Medienwelt, und zu sagen, ey, ich will aber tatsächlich irgendwas in diesem Bereich machen. Und ich fand damals die ganzen Redakteure und so cool. Dachte so, eigentlich haben die noch einen ganz coolen Job, für die da machen. Und habe dann da angefangen, bin da so in die Richtung gegangen. Ne?
Wie hast du das denn genau gemacht? Weil also erstmal der Wunsch ist ja tatsächlich bei vielen, glaube ich, in dem Alter, vor allen Dingen damals so Mitte der 2000er, wo wir eben alle immer irgendwie noch Viva im Kopf hatten oder dann eben Joko und Klaas geguckt haben oder so, ne, dass man da auf die Idee kommt zu sagen, okay, ich möchte auch irgendwie moderieren und im Fernsehen sein. voll, aber wie schafft man es dann tatsächlich? Wie war da dein Weg am Anfang? Wie bist du da reingekommen?
Also es war schon ein langer Weg, muss ich schon sagen. Also mir ist es nicht in den Schoß gefallen. Also ja, klar, ich habe diese Popstars-Geschichte gemacht, aber wie es dann ist, nach 2 Monaten kennt dich da auch keiner mehr und dann interessiert es auch keinen mehr. Und ich hatte dann zwar das Abi gemacht, aber wusste auch nicht wirklich, was tun. Ne? Ich hatte halt Bock auf Radio und bin dann damals zu Energy und habe gefragt, ob ich da ein Praktikum machen kann. Und die haben mich genommen und ich habe dann da 2 oder 3 Monate ein Praktikum bei Energy gemacht in München. Und dann kam einer, das war ein alter Energy-Mitarbeiter, Produktion, Redaktion, whatever, der eine eigene Produktionsfirma aufgemacht hatte. Und der hat Praktikantinnen gesucht. Und der kam irgendwann dann mal da zu Energy und meinte, wer den Bock hätte, auch mal zum Fernsehen zu wechseln.
Geil.
Und ich habe mich halt sofort angeboten. Ich habe nebenbei noch irgendwie Jeans in so einem Jeansladen gearbeitet, weil diese Praktika ja damals auch alle unbezahlt waren. Ne? Und das war jetzt irgendwie nicht so einfach. Und da, bin dann von dem Praktikum weiter zu Red 7. Die Red 7, die ja, weiß ich, wie viele Mitarbeiter, 300 Mitarbeiter hat heute. Das ist, glaube ich, eine große Produktionsfirma von Pro7Sat.1. Und da haben wir Austria's Next Topmodel gemacht. Und ich hab die Mädchen ausgesucht für Austria's Next Topmodel.
Ah, wie witzig. Und wie viele Mädels standen da zur Debatte und nach welchen Kriterien hast du ausgesucht? Hast du extra darauf geachtet, dass so eine richtig zickige dabei ist, wie man das machen muss?
Weißt du, was witzig ist? Kennst du noch Larissa Marold?
Ja. Nein, die hast du ausgesucht.
Die habe ich ausgesucht, okay. Also ich habe mit der telefoniert, fand die irgendwie weird, habe mir die Fotos angeguckt. Ich musste so einen Katalog von den 100 Besten quasi zusammenstellen, für dann, die halt alle eingeladen werden zu den Castings. Ne? Und dann habe ich damals meinem Chef Larissa Marold gezeigt. Ich hatte mein eigenes Büro als Praktikantin. Bin dann in sein Büro gerannt mit ihrem Bild und habe gesagt, guck mal, die ist total bescheuert. Die habe ich am Telefon gerade, die ist super durchgeknallt und so. Ne? Hat er das Bild von der gesehen, meinte, ja komm, die wird's.
Oh mein Gott.
Das ist so witzig. Also ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich nur das war. Ne? Aber anscheinend war die wirklich gut. Ne? Aber was diese Frau nicht weiß, ist, dass ich eigentlich dafür zuständig bin, dass sie berühmt ist.
Eben, ich wollte gerade sagen, und die ist ja immer noch berühmt. Ne? Die macht jetzt ja mittlerweile bei Sturm der Liebe mit, eine fantastische Telenovela in der ARD. Also, dass die so gut noch im Business ist, das liegt vor allen Dingen daran, dass du sie erstmal dahin gebracht hast. Oh mein Gott!
Die wird wahrscheinlich nie erfahren. Das ist sehr lustig.
Doch, die hört, also wir schicken ihren Mitschnitt zu von diesem Podcast. Das ist ja unfassbar. Wie krass, aber was hattest du denn damals für ein Gefühl, eben als Praktikantin, als du gemerkt hast, okay, das sind jetzt meine Aufgaben. Ich kenne das noch von meinen Praktika damals. Natürlich war das immer cool, wenn man eine besondere Aufgabe hatte, aber manchmal dachte man sich auch, ey, Alter, und ich bin hier für 0 € am Tag. Oh.
Horror. Ich sag dir, wie es ist. Horror. Ich habe summa summarum 1,5 Jahre lang Praktikum für Laue gemacht. Also ich habe verschiedene Sachen. Ich habe Radio, dann diese Produktionsfirma, für die wir diese Beiträge gedreht haben. Dann war ich hier bei der Red 7, Austria's Next Topmodel. Und dann bin ich noch zu Red gegangen, in die Red-Redaktion von ProSieben. Und das war alles zusammen, war das wirklich ganz schlimm im Nachhinein. Weil du arbeitest dir eigentlich einen Arsch ab, machst richtig viel, bezahlt, bekommst du eigentlich nichts. Ich habe, glaube ich, bei der Red 7 habe ich irgendwie 250 € bekommen oder so.
Immerhin.
Und im Endeffekt denkst du dir so, boah, ich kann doch eigentlich viel mehr als das, ne? Und dann werde ich es nie vergessen, saß ich bei Red in der Redaktion, war völlig irgendwie deprimiert, weil mich diese Themen da so genervt haben und ich da irgendwelche Beiträge schneiden musste. Bis 3 oder 4 Uhr nachts saß ich als Praktikantin im Schnitt, musste dann um 8 Uhr zur Abnahme und dann hieß es, nee, zu wenig Brüste, nee, was hast du denn da für Bilder ausgesucht, bist du eigentlich blind? Nee, so.
Oh ich mein dachte, Gott.
Was mache ich hier, ne? Was mache ich hier? Und in so einer Red- und Tough-Redaktion, sage ich dir auch, wie es ist, sitzen halt einfach 80% Mädchen, die halt eigentlich vor die Kamera wollen, ja? Und ich war eine davon, ich sag mal, wie es ist, ja? Und dann habe ich irgendwann gesagt, nee, das wird so nix, das funktioniert so nicht, ich muss was anderes machen. Und dann habe ich eine Aufnahmeprüfung gemacht auf diesem staatlichen Fremdspracheninstitut in München. Und zwar für Englisch und Spanisch, weil ich beides irgendwie so ein bisschen schon konnte und dachte ich mir, komm, dann machst du halt das, bist du halt so Dolmetscherin. Also was komplett anderes einfach. Ne? Ich dachte, Sprache können ja eigentlich nicht sein. Ja. Und dann habe ich das gemacht und dann wurde ich da aufgenommen und dann habe ich das gemacht, habe das auch zu Ende gemacht, habe nebenbei noch in der Band gesungen und irgendwie im Club an der Bar gearbeitet, um Geld zu verdienen. Und dann, als ich mich nämlich komplett von all dem abgewendet habe, von dem Moderationsding, hat es plötzlich an der Tür geklingelt. Und dann hat nämlich eine alte Kollegin von Red damals gesagt, pass mal auf, ProSieben will hier so ein Webformat machen für Germany's Next Topmodel. Und die wollten mich als Moderatorin, ich will aber nicht, ich habe da keinen Bock drauf, willst du das machen?
Wie geil.
Und so habe ich meinen allerersten Moderationsjob bekommen.
So, und danach ging es dann ja wirklich, also bei dir kontinuierlich weiter. Das Ding ist ja auch gerade so bei Fernsehmoderation oder Webmoderation, man hat vielleicht mal den einen coolen Job und dann dauert es vielleicht auch 1-2 Jahre, bis die nächste Sendung kommt oder das nächste Format. Aber bei dir habe ich das Gefühl, du hast ja wirklich kontinuierlich durchgearbeitet, teilweise 3-4 Sachen gleichzeitig am Start. Was war so jetzt bisher in deiner Karriere von allem, was du schon gemacht hast, das, wo du dachtest, okay, jetzt läuft's bei mir richtig gut, jetzt brauche ich gar nicht erst mehr an irgendwelche Fremdsprachkursübersetzer, Dolmetscher-Sachen oder so denken, jetzt bin ich wirklich 100% Moderatorin.
Ich glaube, das war, als ich nach Berlin gezogen bin. Ne? Also ich habe ja dann, ich bin zu diesem Cast, es gab so offene Castings für Joyce damals, diesen Social-TV-Sender, der damals aus der Schweiz nach Deutschland exportierte und dachte, wir machen hier einfach mal kurz einen Free-TV-Sender auf von heute auf morgen. Was super funktioniert hat die ersten 3 Jahre. Ich bin dann von München nach Berlin gezogen und war dann fest angestellt hier bei diesem Sender und habe als Redakteurin / Moderatorin gearbeitet und habe halt so einen richtigen, also was es ja wirklich gar nicht mehr gibt, ne? Also sag mir eine Moderatorin, die irgendwie fest angestellt ist, also beim Fernsehen, das ist halt selten so, ne?
Naja, eben auch beim Radio ist es in der Regel, zumindest bei den Öffentlich-Rechtlichen, halt eben nicht mehr so. Und deswegen ist das ist halt so krass gewesen, bei dir zu beobachten, dass du eben so kontinuierlich jeden Tag hast du ja dann auch Live-Sendungen gemacht und so, was natürlich eine mega gute Schule ist, um sich auszuprobieren und gleichzeitig natürlich auch irgendwie ein tolles Sicherheitsgefühl, oder?
Total, das war die beste Schule, die ich überhaupt haben konnte. Also wie gesagt, ich hatte ja nicht wirklich viel Moderationserfahrung. Ich habe dann diese Germany's Next Topmodel ProSieben Online-Geschichte gemacht, aber auch nur 2-3 Monate, weil eben dann Joyce kam.
Das Krasse ist ja bei Joyce gewesen, also ich glaube, alle, die in den Medien arbeiten, haben damals natürlich auf diesen Sender geguckt, haben geguckt, was machen die, wie funktioniert das da und so. Und das Schöne, fand ich, war da eben dieses wirklich relativ freie Moderieren, dieser interaktive Charakter mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, was eben tatsächlich so ein bisschen wirkte wie interaktiv von Viva damals und was es so zum dem Zeitpunkt im Fernsehen gar nicht mehr so richtig gab und jetzt ja momentan auch gar nicht mehr so richtig gibt. Da habe ich mit Milka, ehemals Viva-Moderatorin, hier auch im Podcast schon drüber gesprochen, wo wir uns einig waren, es ist gerade irgendwie voll im Fernsehen mit Magazinsendungen oder mit Quizsendungen, aber diese Art von Fernsehen, wo man eben auch als Moderator sich richtig profilieren kann und auch muss, den Raum füllen muss und so, gibt es ja schon nur noch ganz, ganz wenig. Das ist natürlich toll, dass du genau eben in diese Schiene da reingekommen bist und da tatsächlich ja auch immer noch bist. Also wenn ich mir jetzt angucke, so das Fernsehprogramm, machst du ja immer noch genau diese Art von spontanem Live-Fernsehen. Ganz, ganz viel.
Ja, weil es macht mir auch einfach am meisten Spaß. Also live macht mir am meisten Spaß, weil da kann alles passieren und es ist auch das Anspruchsvollste, weil du musst darauf reagieren, egal was passiert. Und deshalb sage ich nochmal, dass Joyce da wirklich eine super Schule war, weil was ich da schon alles hatte von, gut, dann funktioniert eben das jetzt nicht, dann kommt plötzlich kein Gast, dann ist dein Gast plötzlich betrunken, dann hast du, weiß was ich, also,
dann hast du auf einmal Joko und Klaas von Zirkus Halligalli da, die dich verarschen, weil sie Wenn ich du wäre spielen und so tun, als wäre Joko total besoffen und du sitzt da und musst drauf reagieren, während du genau weißt, ich bin gerade live im Fernsehen.
Zum Beispiel, weißt du, das sind alles so Stationen im Leben, die man einfach mal durchgemacht haben muss. Und da bin ich eigentlich auch ganz froh, dass das alles so passiert ist.
Ich liebe ja dich und Jochen im Promi Big Brother Late Night Format bei Six. Also da auch an dieser Stelle erstmal vielen Dank für viele schöne Abende, die ich da mit euch verbringen durfte vorm Fernseher. Wie funktioniert sowas eigentlich irgendwie organisatorisch? Wie viel sprecht ihr da vorher ab? Wie viel kann man sich da auch einbringen? Weil das Schöne da ist, es wirkt wirklich so, wie ihr beide sitzt ernsthaft halt in einem Wohnzimmer, seid die besten Freunde und unterhaltet euch einfach über Fernsehen, was ihr gerade eben selbst noch live erlebt habt.
Und du lachst, es ist tatsächlich einfach genauso. Also Jochen und ich verstehen uns einfach auch super gut. Wir bereiten uns da nie wirklich richtig doll vor. Also klar, natürlich wissen wir, wer da einzieht und wir haben so ein bisschen Hintergrundwissen über die einzelnen Bewohner. Aber wir haben da auch, wir haben da unser Ritual. Wir sind da wirklich wie so ein älteres Pärchen, sitzen dann da abends in unserer Garderobe, machen uns schönes Licht, machen uns Kerzen an, haben was zu essen, gucken uns dann diese Live-Sendung an, die Jochen Schropp und Marlene Duch moderieren. Machen uns da jeweils immer so ein bisschen Stichpunkte. Manchmal fällt uns was Lustiges dabei ein, aber wir planen jetzt nicht wirklich was. Wir haben natürlich immer einen Ablaufplan, wie es funktionieren soll, ja. Aber es gibt das auch immer schon in unseren Ablaufbesprechungen. Kommt der Produzent oder die Produzentin rein und sagt schon, Leute, ihr wisst wie immer, ist ein vorläufiger Ablaufplan. Ich weiß, ihr schmeißt sowieso wieder alles um. Die und die Beiträge hätten wir zum Zeigen. Aber so, ne? Viel Spaß.
Dass du da eben jetzt diese Bühne hast und dann da so persönlich nutzen kannst, das ist so ein Traum.
Total, und ich liebe das. Und ich bin da auch immer sehr, sehr froh, dass Sender wie Six zum Beispiel da auch so ein Vertrauen in uns haben, ne? Dass die Voll. Da auch sagen, ich meine, das ist eine Live-Sendung, da kann alles passieren, ne? Und die vertrauen uns da aber echt blind. Und das finde ich so toll. Und ja. Bin ich auch echt froh, dass wir das da machen können. So, ne?
Wo du gerade sagst, so Vertrauen und man kann machen so ungefähr, was man will, erinnere ich mich gerade dran, wie Michaela Schäfer bei euch zu Gast war und einfach mal blank gezogen hat. Nachdem Jochen meinte, du hast aber viel an und auf einmal merkte man nur, wie Jochen so ein bisschen nervös wurde und meinte, oh, ich habe gerade gehört, ich darf deine Nippel nicht zeigen im Fernsehen. Ich hole mal kurz Klebeband.
Und ich musste dann das abkleben.
Ja. Gut. Also, wer kann schon von sich behaupten, dass er Michaela Schäfers Nippel abgeklebt hat?
Eben, so ist es. Nee, natürlich, wir haben natürlich einen Knopf im Ohr. Und die sagen uns natürlich auch, komm jetzt in 10 Sekunden in die Werbung bitte und jetzt so und so. Natürlich, ne? Also, wir werden da schon auch so ein bisschen durchgeführt. Aber das, was dazwischendurch passiert, zwischen den Hauptrastern, sage ich jetzt mal, wie Werbung und jetzt live ins Haus schalten, machen wir halt einfach so, wie wir wollen.
Und ist ja schon mal irgendwas tatsächlich Unangenehmes oder so dann da passiert? Oder eine Situation unangenehm gewesen, wo du dachtest, okay, jetzt würde ich doch gerne einmal Cut sagen und nochmal von vorne anfangen oder darf ich mich hier einmal kurz vom Set schleichen?
In jeder Sendung. Ich sag dir, wie es ist. In jeder Sendung passiert eigentlich irgendwas, wo ich mir denke, ach nee. Ach ja, nee, also wirklich, also A, hätte ich das jetzt vielleicht anders sagen können oder B, oh, hätten wir das Spiel vielleicht nicht einfach mal lassen können oder also irgendwas passiert immer. Es ist auch keine gelungene Sendung, wenn nicht irgendwie sowas mit drin ist.
Bei Big Brother jetzt Anfang des Jahres, das war ja so eine weirde Staffel irgendwie, die mitten in diese Corona-Zeit gecrashed ist. Ich glaube, fast alle haben mitbekommen, wie irgendwie die Big Brother Containerbewohner quasi aus Deutschland die letzten Menschen auf der ganzen Welt wahrscheinlich waren, die erfahren haben, dass es da draußen so etwas wie Corona jetzt gerade gibt. Wie war das denn für euch eben als Late-Night-Show in der Zeit noch zu produzieren? Also ich weiß, bei uns vom Radio, sowohl beim WDR als auch beim HR, haben wir wirklich versucht, jetzt auf gleich alle Teams zu halbieren. Wir waren teilweise nur noch wirklich als Moderatorinnen und Moderatoren im Sender. Bei euch geht das ja gar nicht. Ihr seid ja ein großes Team, trotz alledem.
Ja, also ich muss schon sagen, das war eine super Herausforderung. Also wir haben auch mit ganz kleinem Besteck gearbeitet tatsächlich. Also wir waren viel weniger als sonst. Es war auch anstrengend, weil wir natürlich auch immer hin und her reisen müssen. Ne? Das war ja dann immer einmal die Woche. Bei Promi-BB hast du es natürlich so, dass du am Stück da bist. Ich hatte ja damals noch mein Germany's Next Topmodel Talk-Aufzeichnung und Big Brother gleichzeitig. Das heißt, ich musste einmal die Woche nach Köln, einmal die Woche nach München. Und in der Zeit, als kein Zug, kein Flugzeug, nichts gefahren ist. Das heißt, ich bin eigentlich immer mit dem Auto gefahren. Das war schon super anstrengend.
Oh Gott.
Und dann musst du natürlich auf alles achten und du musst dich ja selbst auch erstmal darauf einstellen. Ne? Wir kannten das selbst alle nicht, wir wussten nicht, jetzt müssen wir hier Abstand halten und Maske und was ist das eigentlich alles hier überhaupt? Und wie geht man womit um? Weil du weißt, also ich weiß nicht, wir haben auch immer alle sehr viel Körperkontakt in den Sendungen gehabt. Ne? Also hier, da kommen die Gäste rein, man ist mit umarmt, dann hat man irgendwie 5 Gäste, plötzlich hatten wir gar keinen Gast mehr. Ne? Also wir konnten niemanden mehr irgendwie einladen. Das haben wir alles nur noch... wir FaceTime gemacht. Das war schon nicht so einfach. Und die Stimmung war natürlich auch so ein bisschen gedrückter, ne? Weil im ganzen, auf der ganzen Welt die Stimmung einfach gedrückt war.
So. Ja, aber gerade deswegen war es so wichtig, dass ihr halt wirklich weitergemacht habt. Und ich weiß noch, dass Jochen Schropp in der Big Brother-Sendung dann irgendwann, als er den Kandidaten das eben erklärt hat mit Corona, auch nur gesagt hat, so, wir sind alle froh, dass ihr hier weiterhin trotzdem diese Sendung macht und hier im Haus bleibt, wenn es geht, damit wir zu Hause auch mal wieder was zu lachen haben und Unterhaltung haben. Und Das ist so, ich habe das Gefühl, mittlerweile sind wir mit Corona alle so ein bisschen abgestumpft. Die Zahlen um uns rum steigen irgendwie absolut in die Höhe und man denkt sich nur, ja gut, jetzt halt wieder höhere Zahlen. Aber gerade so im März, April, das ist einem schon an die Nieren gegangen. Und dass es dann eben so wie euch die Unterhaltung einfach im Fernsehen gab, war da super wichtig.
Ja, das fand ich auch. Und deshalb haben wir das auch so gerne gemacht, weißt du? Und wir haben diese Strapazen auch gerne irgendwie aufgebunden, weil wir gesagt haben, ey, pass auf, die Leute wollen unterhalten werden. Und das ist einfach unser Job gerade, weißt du? Andere Leute sind, ich meine, jeder hat so seinen Aufgabenbereich, auch in Krisensituationen. Ich habe das immer so ein bisschen, das ist natürlich super übertrieben, aber ich habe es immer so ein bisschen verglichen wie diese Geigenspieler auf der untergehenden Titanic. Ne? Jeder hat seinen Aufgabenbereich, die Supermärkte haben dafür gesorgt, dass Leute ihre Lebensmittel bekommen, die Pflegedienste haben dafür gesorgt, dass die Menschen versorgt werden medizinisch. Und Künstler haben es auch via Instagram und so gemacht und wir haben es natürlich auch dann versucht übers Fernsehen natürlich. Ja. Ne?
Und ihr habt eben auch da viele, viele Auflagen umgesetzt, was auch wiederum total wichtig war, glaube ich, gerade so am Anfang, dass ihr zum Beispiel auch, es war immer so süß, weil du immer Jochen gesagt hast, Abstand, Jochen, Abstand und so, wo ich aber auch dachte, das ist gerade aber auch so wichtig, dass ihr das erstens wirklich auch selbst vormacht, aber auch ruhig mal verbalisiert zwischendurch, weil gerade am Anfang, dass er bei den Leuten gar nicht so richtig im Kopf war, man musste erst mal verstehen, Abstand, Abstand. Und je öfter man das dann eben zum Beispiel im Fernsehen gesehen hat, dass da irgendwie zwischen den Spielkandidaten im Quiz so eine Plexiglasscheibe ist oder so, desto mehr hat man für sich selbst verstanden, ja, ist komisch, ist aber jetzt irgendwie auch normal und gehört jetzt halt mit dazu. Und
ja, sich daran gewöhnen. Also ich musste meinen etwas in die Jahre gekommenen Kollegen halt auch öfter mal einfach mal daran erinnern, dass man da eben drauf achten muss. Ne? Das vergisst man dann leicht auch.
Zumal es bei euch ja auch immer viel Alkohol gibt aus dem Kühlschrank. Natürlich desinfiziert das von innen, aber das ist doch echter Alkohol, oder? Den ihr da immer im Kühlschrank habt?
Ist es, aber es sieht immer so aus, als würden wir uns so komplett besaufen. Ne?
Aber nee, das jetzt nicht, aber man, also sieht schon immer gemütlich aus.
Die Leute, die sind doch schon wieder alle blau da drin. Leute, was denkt ihr? So, als ob ich dann weiter moderieren könnte, würde ich da jeden Abend so saufen.
Vor allen Dingen, also bei mir ist es tatsächlich auch so, ich fange super schnell an zu lallen. Und selbst wenn irgendwie im Sender jemand Abschied feiert mittags und dann gibt es für jeden Glas Sekt, muss ich immer sagen, nee, danke, weil das hört man sonst im Radio direkt. Also ich bin da so ein Lala leider.
Wir haben das so für uns, weil wir es irgendwie einfach witzig finden, weil ich finde, das ist unser, das macht unsere Sendung auch so ein bisschen aus, weißt du, es ist ein Frauensender, wir Mädels sitzen zusammen und wir bekommen Besuch und wir machen eine Flasche Sekt auf, es gehört einfach dazu, ne? Irgendwie, aber ich habe es auch schon öfter gesagt, es ist weder alkoholverherrlichend oder sonst irgendwas, es ist einfach so ein, es ist dann halt in dem Moment so ein Gesellschaftsding, aber wir trinken es auch nicht jedes Mal und ich möchte da auch nicht irgendwie mich hinstellen und sagen, Leute, es gehört übrigens dazu, jedes Mal eine Flasche Sekt zu trinken, wenn man sich trifft. Nee, ich trinke es auch mal nicht, so. Und das ist dann auch okay.
Du bist neulich mal in einem YouTube-Format gefragt worden, ob du auch selbst bei Promi Big Brother einziehen würdest. Da hast du dann dankend abgelehnt. Welches von den ganzen 100.000 Formaten, die es gerade im Fernsehen gibt, wäre denn was für dich? Bei Promi Shopping Queen war es ja schon mal, das habe ich gesehen.
Das habe ich mal gemacht, ja, das fand ich irgendwie lustig. Aber ansonsten, glaube ich, gibt es nicht wirklich. Doch, ich würde irgendwas machen, wenn es, ja. Let's Dance fand ich irgendwie immer noch ganz, ganz spannend, weil ich früher jahrelang getanzt habe tatsächlich und auch selber Tanzlehrerin war und so. Und einfach dieses, jetzt mal wieder so richtig geil Tanztraining zu bekommen und mich hinstellen und da irgendwie dann einmal die Woche so einen Auftritt zu haben, das finde ich cool, das würde mir Spaß machen.
Perfektes Dinner.
Ja, ah nee, das nicht. Ach, keine Ahnung, The Masked Singer oder so.
Oh, The Masked Singer, wer weiß, vielleicht bist du da ja sogar dabei. Das wissen wir ja gar nicht.
Stimmt, vielleicht versuche ich euch gerade damit in die Irre zu führen.
Ja. Oh, okay, wir hören uns nachher alle auf jeden Fall nochmal vor der nächsten Masked Singer-Folge schnell dein Popstars-Video an. Bei YouTube, Leute, gebt einfach an Melissa Kardai Popstars und dann findet ihr sie direkt. Na, wer weiß. Also sowas wäre auf jeden Fall was für dich.
Ja, also ich, sonst, also ich, keine von diesen komischen Formaten, wo man beobachtet wird oder wo Leute zu einem nach Hause kommen oder wo sonst zu viel Privates von mir. Also ich will schon noch die Kontrolle über das haben, was gezeigt wird von mir. Also da bin ich zu sehr kontrollfreudig.
Du bist ja umgeben jetzt eben seit Jahren auch schon von anderen Powerfrauen. Sei es eine Heidi Klum eben von Germany's Next Topmodel oder eine Marlene Lufen. Was hast du dir von denen vielleicht auch selbst schon mal so abgeguckt oder dachtest, ah, geil?
Es gibt natürlich einige Frauen, die man in seinem Berufsleben oder auch im privaten Leben immer mal wieder trifft, von denen man sowas abgucken kann. Was ich, glaube ich, von einigen Frauen versuche, und ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, es immer noch nicht so richtig geschafft habe, aber daran arbeite, ist, dass ich als Frau nicht immer die Nette sein muss und nicht immer die sein muss, die zurücksteckt. Das ist irgendwie, glaube ich, so in mir, dass ich halt sehr wenig Diven-Gehabe habe, glaube ich, und dass ich oft mal sage, ja, nee, alles gut, passt schon so, wie es ist, ne? Ich merke aber, nee, man kann auch öfter mal auf den Tisch hauen und du bist nicht dann gleich die Zicke. Man hat das natürlich oft, dass man dann als Frau, wenn man dann mal sagt, nee, kannst du mal bitte das nicht so machen, kannst du mal bitte, das hätte ich gerne so und überhaupt, weißt du, wenn man Ansagen macht, ne, dann kommt das oft, wenn Frauen das machen, in der Männerwelt, sage ich jetzt mal so rüber, oh, guck mal, jetzt ist sie die Diva. Jetzt zickt sie rum. Ne? Und das habe ich in den letzten Jahren versucht, auf jeden Fall abzulegen und mehr einfach auch zu sagen und standhaft zu sein und einfach auch mir selbst eingestehen, dass das, was ich jetzt da gerade finde, gut ist. Also wenn ich der Meinung bin, dass der Stuhl, dass mein Moderationsstuhl nicht hier, sondern da stehen soll, dann ist das vielleicht auch richtig so in dem Moment. Das kann ich mir auch schon zutrauen. Ich habe jetzt auch genug Erfahrung und habe jetzt vielleicht schon zigtausend Sendungen moderiert und weiß, dass wenn mein Stuhl auf der Seite steht, es einfach besser ist. Ja, und das hätte ich mir vielleicht vor einigen Jahren noch nicht getraut, weil ich gesagt hätte, nee, dann bin ich die Zicke.
Ich habe neulich ein Interview mit Miley Cyrus gesehen, die ein ganz ähnliches Gefühl so formuliert hat. Sie meinte, wenn ich bei einer Probe sage, dass das Licht nicht stimmt, dann muss ich immer Angst haben, dass ich die Diva bin. Ich sag's dann aber trotzdem, weil ich mir denke, würde Kanye West das Ganze sagen, dann hieß es direkt, oh, er ist so ein Genius.
Lustig, aber genau das ist es. Genau das, Miley Cyrus, ja, danke.
Genau. Ja, Miley Cyrus.
Ich sag doch, das ist aber genau das, weil ich mir dachte, guck mal, wenn ich das jetzt sage, dann heißt es auch nee, weißt du? Aber wenn ein Mann das sagt, dann denken sich wirklich alle so, ach guck mal, der kennt sich ja richtig aus.
Und vor allen Dingen darf man sich auch dann nicht dafür entschuldigen, wenn man was sagt. Dazu neige ich ja total. Dass wenn ich dann was sage, was irgendwie kritisch ist, dann sage ich immer fünfmal, ja, tut mir jetzt auch leid, das ist jetzt auch gar nicht, also wäre auch so okay, aber können wir vielleicht trotzdem den Stuhl woanders hinstellen?
Ja, und sich 10.000 Mal entschuldigen. Und man unterschätzt sich auch selbst ganz oft.
Ja. Dabei weißt du nun mal verdammt nochmal, wo der Stuhl hingehört, weil du hast ja bestimmt wirklich schon 175.000 Sendungen moderiert. Weißt du das eigentlich, wie viele es waren?
Und wenn du es auch nicht weißt. Ich sag doch, wie das ist. Und wenn du es auch nicht weißt, ne? Und wenn du einfach nur das Gefühl hast gerade.
Von den Sendungen, die es noch so gibt im deutschen Fernsehen, gibt es eigentlich irgendwas, wo du gerade so denkst, okay, das wäre nochmal eine geile Herausforderung, das würde ich gern machen?
Ja, da gibt's einige. Also ich bin da schon echt total froh, dass ich habe die letzten zwei Jahre auch The Voice Kids moderiert. Das war auch immer so ein Ding, wo ich gesagt habe, oh, das ist eine Sendung, die würde ich gerne moderieren. Es gibt, aber also was ich gerne hätte, ist ich würde gerne selber alleine mal eine Sendung moderieren. Das wäre mal ganz cool. Also einfach so eine große TV-Sendung, eine große Show.
Stimmt, du bist eigentlich immer zu zweit.
Ich bin immer on the side und das ist halt so. Das ist okay. Natürlich ist es okay. Ich bin froh, dass ich es machen kann. Und es sind ja auch also Sendungen, die mir Spaß machen. Aber ich finde, man könnte mir auch mal zutrauen, eine eigene Sendung zu moderieren.
Guck mal, es gab doch vor ein paar Monaten die Diskussion im Netz, wo es hieß, nach einem Interview von wegen, naja, der Grund, warum eben keine Frauen die großen 20.15 Uhr Primetime-Shows moderieren, ist halt, weil keine Frau so empathievoll ist wie so ein Kai Pflaume. Wenn du dann eben sowas hörst, was denkst du dir dann?
Ja, also das ist halt einfach A, falsch natürlich und B, macht das gar keinen Sinn. viele Sender trauen sich einfach noch nicht. Du denkst wirklich, wir sind schon so fortschrittlich, wir sind schon so weit. Aber es geht nicht nur um Frauen, es geht auch wirklich um so auch People of Color einfach, ne? Guck dir mal unsere Fernsehlandschaft an. Also für mich sieht das alles sehr eintönig aus, sage ich, wie es ist. Ja, also da kann man den Leuten schon mal auch was zutrauen. Du kannst da auch mal jemand anderen hinstellen. Aber da sind die Fernsehsender einfach noch sehr ängstlich, habe ich das Gefühl.
Ja. Ich finde es so schön bei dir, dass du nicht nur für deinen Job eben so brennst, sondern eben auch für viele gesellschaftliche Themen immer wieder einstehst. Gleichzeitig hast du dich ja auch zum Beispiel im Social-Media-Bereich sehr für das Thema Black Lives Matter dieses Jahr stark gemacht. Inwiefern ist es dir wichtig, eben die Stimme, die du dir erarbeitet hast quasi, also zumindest die Reichweite hast du dir erarbeitet, die Stimme hat es natürlich schon immer, aber inwiefern ist dir das wichtig, eben die Reichweite, die du hast, tatsächlich auch für solche Botschaften zu nutzen?
Total wichtig, wenn nicht sogar, dass es das Wichtigste ist. Also irgendwann, das ist natürlich so das Ziel. Das ist das Ziel aller Dinge, dass man sagt, also natürlich, es ist mein Job und es macht mir mega viel Spaß und ich will auch, also wirklich, erfüllt mich natürlich auch, aber das Ziel des Ganzen ist ja irgendwann zu sagen, ey, ich würde einfach gerne was zurückgeben, ich würde gerne auch so, naja, man ist irgendwie ja doch so, selbst auch immer auf der Suche nach der Aufgabe des Lebens. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also so ein bisschen die, was ist deine richtige Bestimmung oder was ist das, was du auch zurückgeben kannst, ne? Und dann finde ich es einfach wichtig, dass man, wenn man selbst was dazulernt, und ich sage dir, wie es ist, es gibt ganz viele Dinge, die ich selbst auch eher erst lerne. Also ich meine, kein Mensch steht da mit Anfang 30 und hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Ne? Also wir lernen doch alle jeden Tag irgendwas dazu. Und ich finde es super, wenn wir solche Sachen wie Social Media haben, solche Plattformen haben und Reichweite haben und das zurückgeben können. Wenn ich gerade ein Buch gelesen habe und mir denke, geil, ich habe nach diesem Buch einfach mega neue, tolle Ansichten gerade mir angeeignet oder mir irgendwie angelesen, dann, und ich möchte die gerne teilen, dann kann ich das, und zwar mit einigen Menschen. Und das finde ich auf jeden Fall, ist eine tolle Sache.
Du selbst hast ja deine Eltern kommen aus dem Iran. Mhm. Du selbst warst aber erst mit 13 das erste Mal da, habe ich gelesen. Was war das für dich für ein Gefühl, eben wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann das erste Mal in das Land zu kommen, wo eben die eigenen Wurzeln sind?
Das war, wenn nicht sogar, ein Erlebnis, was ein bisschen life-changing auch war für mich, weil ich bis dato mich immer nicht so zu 100% auch als Iranerin gefühlt habe. Also natürlich habe ich das, weil ich so aufgewachsen bin, meine Eltern mir die Sprache beigebracht haben, mich mit dem Essen so gefüttert haben, mir alle Sitten und Bräuche beigebracht haben und wir einfach auch sehr persisch erzogen wurden. Aber trotzdem, wenn du da noch nie warst und das noch nicht so richtig gefühlt hast, das Land, weißt du es halt nicht. Und du bist halt hier in Deutschland und du wächst in einer deutschen Gesellschaft auf, was bei mir eben auf einem kleineren Dorf oder kleineres Städtchen, sage ich jetzt mal, in Bayern war, wo es eben nicht so viele Ausländer gab, dann ist es halt eher schwierig. Und ich hatte teilweise echt so Momente, wo ich dachte, ach komm, das ist so, was bin ich denn jetzt? Ne? Irgendwie deutsch bin ich ja nicht wirklich, weil so sehen mich die Deutschen halt auch einfach nicht. Aber iranisch bin ich irgendwie auch wenig, weil weiß ich ja nicht so viel darüber. Und das erste Mal, als ich dann eben da war, da am Flughafen und ich, da waren 20 Leute, die anscheinend alle irgendwie Teil meiner Familie sein sollten. Keine Ahnung, Tante, Cousine, Cousin, Onkel, ich daher bekenne diese Menschen alle nicht, aber sie heulen und freuen sich, mich zu sehen, wie wunderschön, ne? Und dann habe ich das so, also es war wirklich, wirklich ein wunderschönes Erlebnis zu sehen, wo ich herkomme und das, und nochmal ganz anders wahrzunehmen und auch für mich zu verinnerlichen und dann auch zu verkörpern, ne? Und auch das wirklich einzusaugen und dann wieder zurück nach Deutschland zu gehen und diesen Teil für immer in dir drin zu haben, ne? Ja, schon sehr schön.
Krass, Krass. Also vielen Dank, dass du uns da auch kurz gedanklich mal einmal mit hingenommen hast auf deine Reise. Melissa, ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben, dass du uns auf deinen ganzen Lebenslauf jetzt quasi einmal so klein bisschen mitgenommen hast und Einblicke gegeben hast. Jetzt ist nur noch die Frage, wo sehen wir dich jetzt als nächstes überall?
Ich darf das noch gar nicht sagen, aber es kommen
so einige Sachen auf jeden Fall noch. Also ihr werdet mich im Fernsehen weiterhin sehen. Sagen wir es so.
Aber wenn du dann Fernsehen guckst auf der Couch und zum Beispiel Reality-TV-Formate guckst und damit rechnen musst, dass du die Leute irgendwann wieder entweder im Promi-Big-Brother-Haus sitzen hast oder vielleicht dann beim Promi-Boxen die wieder Interviews oder so, oder halt, also sitzt du dann mit Flipchart neben dem Fernseher, während du sowas guckst und schreibst schon mal ein paar Sachen mit?
Nee, gar nicht. Ich gucke das ganz normal wie ein ganz normaler Zuschauer auch, weil ich finde, das ist genau the key. The key to success, für solche Sachen zu moderieren, weil ich glaube, es gibt nichts Besseres, als wenn du also vor allem so in der Position, in der ich bin, wenn ich sowas wie Promi Baby, die Late Night Show moderiere, dann ist es doch eigentlich genau das Richtige, wenn ich das sage, was der Zuschauer sich doch eigentlich gerade denkt. Das macht's doch spannend, weil du sitzt vorm Fernseher und denkst dir so, oh, warum macht ihr das denn jetzt so? Und du denkst dir, und du hast die Frage in deinem Kopf und ich versuche sie für dich zu stellen.
Melissa, vielen, vielen Dank, dass du stellvertretend für uns alle diese Fragen stellst. Vielen Dank, dass du uns auch weiterhin, auch in dieser weirden Zeit, mit deinen Shows so gut unterhältst. Ich wünsche dir dabei weiterhin ganz viel Spaß, natürlich selbst auch sehr viel Spaß beim Fernsehgucken, beim Fragenstellen und beim Nippelabkleben von Michaela Schäfer.
Merci beaucoup und ich danke dir für diese schöne Stunde mit dir.
Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt oder Anregungen, Kritik gerne an mich per Twitter, Facebook oder Instagram. Und wer zufällig noch zu viel Paketband zu Hause hat, schickt es direkt an Michaela Schäfer.